Deutschlandfunk Kultur.
Er war der Stargeiger seiner Zeit. Johann Georg Pisendel stand als Konzertmeister der berühmten Dresdner Hofkapelle vor und war in der europäischen Musikerszene bestens vernetzt. Befreundet war er unter anderem mit Antonio Vivaldi, Johann Friedrich Fasch und Johann Sebastian Bach. Sein hochvirtuoses Spiel begeisterte seine adligen Dienstherren ebenso wie seine Musikerkollegen. Etliche Instrumentalwerke sind von Pisendel erhalten geblieben. Sie bezeugen die hohen technischen Qualitäten dieses Geigers. Ein sächsischer Meistergeiger, Johann Georg Pisendel, vorgestellt von Bernhard Schrammeck.
Wer seine Musik aufführen hörete, der wurde durch lauter Empfindung überzeugt, dass dieselbe die Beredsamkeit gewisser Instrumente durch die Kunst ihres Meisters sei.
Diese schmeichelhaften Worte findet der Autor der Dresdner Gelehrten Anzeigen in einem Nachruf auf den Konzertmeister am kurfürstlich-sächsischen Hof, Johann Georg Pisendel. Mehr als 40 Jahre hat Pisendel als führendes Mitglied der Dresdner Hofkapelle gedient und dabei tiefe künstlerische Spuren hinterlassen. Als Komponist, Orchesterleiter und vor allem als virtuoser Geiger. Obgleich in der fränkischen Markgrafschaft Ansbach aufgewachsen, hat Johann Georg Pisendel mitteldeutsche Wurzeln. Er entstammt einer Familie aus dem vogtländischen Geigenbauzentrum Markneukirchen. Sein Vater Simon hatte jedoch die sächsische Heimat verlassen, ein Gymnasium in Nürnberg besucht und wirkte seit 1680 als Kantor und Organist in Kadolsburg. 7 Jahre später kommt in diesem kleinen Ort unweit von Ansbach Johann Georg Pisendel zur Welt. Schon in früher Kindheit erhält er eine grundlegende musikalische Ausbildung durch seinen Vater und darf in den Gottesdiensten solistische Aufgaben übernehmen. Das bleibt dem Landesherrn nicht verborgen.
Bei einer Durchreise hörte Markgraf Georg Friedrich, den Achtjährigen, in der Kirche von Kadolsburg eine italienische Motette für Sopran solo singen und ließ ihn als Diskantist in die hochfürstliche Kapelle zu Ansbach aufnehmen.
Der Sprung an den Ansbacher Hof ist ein Glücksfall für den jungen Pisendel. Hat doch der musikliebende und italienaffine Markgraf in seiner Residenz eine hervorragend besetzte Hofkapelle versammelt. Neben dem italienischen Kapellmeister Francesco Antonio Pistocchi war es vor allem ein prominenter Geiger, der Pisendel entscheidend prägen sollte.
Der Konzertmeister zu Ansbach war der damalige brave Violinist und Komponist Giuseppe Torelli, welcher dadurch bekannt ist, dass er den Instrumentalkonzerten die erste, jetzt so noch gebräuchliche Form gegeben hat. Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, dass Herr Pisendel an musikalischen Wissenschaften ungemein zunahm, zumal ihm der Herr Torelli ordentliche Lektionen auf der Violine gab.
Thank you. rasch steigt Johann Georg Pisendel vom Kapellknaben zum Violinisten in der Ansbacher Hofkapelle auf und übernimmt dort regelmäßig auch solistische Dienste. Dennoch befriedigt ihn der höfische Dienst in der fränkischen Provinz nicht auf Dauer. Im Alter von 21 Jahren verlässt er Ansbach mit dem Ziel, an der Universität Leipzig ein Studium anzutreten. Seine Reiseroute wählt er ganz bewusst mit einem Abstecher über Thüringen.
Im März 1709 begab sich Johann Pisendel nach Leipzig, um allda der Musik und dem Studieren noch weiter obzuliegen. Seine Hinreise ging durch Weimar, wo er sich dem damals allda in Diensten stehenden Herrn Johann Sebastian Bach bekannt machte.
Die Freundschaft mit dem damaligen Weimarer Hoforganisten und späteren Leipziger Thomaskantor Bach begleitet Pisendel lebenslang. Regelmäßig treffen sich die beiden Musiker und inspirieren sich gegenseitig. Und noch ein dritter Musikerkollege kommt in jenem Jahr 1709 ins Spiel. Georg Philipp Telemann, zu diesem Zeitpunkt Kapellmeister in Eisenach, trifft erstmals mit Pisendel zusammen, möglicherweise sogar auf Initiative und Vermittlung von Johann Sebastian Bach. Die Beziehung dieser drei Spitzenmusiker zueinander ist durch ein hochinteressantes Dokument bezeugt. In Pisendels Besitz befindet sich ein Konzert für zwei Violinen von Telemann, das von Bach eigenhändig abgeschrieben wurde. In seinem Studienort Leipzig angekommen, schreibt sich Johann Georg Pisendel zwar brav in die Matrikel der Universität ein, scheint aber von Anfang an weniger den akademischen Alltag als vielmehr die praktische Musikausübung als seine Hauptprofession angesehen zu haben. In der rund 25.000 Einwohner starken Stadt Leipzig bieten sich ihm dafür die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten.
Als Herr Pisendel sich kurz nach seiner Ankunft in Leipzig das erste Mal im Collegium Musicum daselbst wollte hören lassen, sah ihn ein damaliges Mitglied dieses Kollegiums, Herr Götze, von der Seite an und sagte: »Was will noch dieses Bürschchen hier? Ja, ja, der wird uns was Rechtes vorgeigen.« Herr Pisendel legte indessen sein Konzert auf, bei dem die erste Passage der konzertierenden Stimme gleich in die Höhe geht. Bei dieser Passage setzte Herr Götze sein Violoncello auf die Seite und sah den neuen Studenten mit Verwunderung an. Als darauf das Adagio kam und Herr Pisendel die Solostimme kaum angefangen hatte, gab Herr Götze seinen Beifall auf so eine Weise zu erkennen, dass Herr Pisendel vollkommen zufrieden sein konnte.
Mit seinen überragenden geigerischen Fähigkeiten und seinem kollegialen Auftreten gewinnt Johann Georg Pisendel rasch allgemeine Anerkennung. Schon ein Jahr nach seiner Ankunft in Leipzig weiten sich seine musikalischen Aufgaben zu einem Fulltime-Job aus.
Als 1710 der vormalige Musikdirektor in Leipzig, Herr Melchior Hoffmann, eine Reise nach England getan, nahm Herr Pisendel die Anführung nicht allein der Musik in der Neuen Kirche und in dem Collegium Musicum, sondern auch des Orchesters in der Leipziger Oper über sich und verwaltete alles mit großem Ruhme.
Rund 10 Opernproduktionen, Werke überwiegend von Georg Philipp Telemann und Johann David Heinichen, leitet Pisendel am Leipziger Opernhaus. Im Wochentakt tritt er darüber hinaus als Konzertmeister des Collegium Musicum in Erscheinung. Es verwundert also nicht, dass der junge Wundergeiger aus Leipzig überregionale Aufmerksamkeit erregt. Er kann es sich sogar leisten, 1711 ein lukratives Stellenangebot des Landgrafen von Hessen-Darmstadt auszuschlagen, da er einen noch größeren Trumpf im Ärmel hat: die Berufung in die kurfürstliche Hofkapelle in Dresden.
Im Anfang des Jahres 1712 hat Pisendel die königlichen Dienste in Dresden angetreten, wo er gleich neben dem Konzertmeister den ersten Platz im Orchester bekam. Das beste und vollkommenste Musikensemble in ganz Europa ist derzeit das Orchester des Kurfürsten von Sachsen und Königs von Polen in Dresden.
Dieses Kompliment stammt aus berufenem Munde. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau wählt in seinem Musiklexikon die Dresdner Hofkapelle als Musterbeispiel eines zeitgemäßen Orchesters. Aber auch Johann Joachim Quanz, selbst Flötist in Dresden, findet in der Rückschau nur lobende Worte über das sächsische Hoforchester.
Das königliche Orchester war zu der Zeit schon in besonderem Flor. Es prangte damals mit verschiedenen berühmten Instrumentalisten: Pisendel und Veracini an der Violine, Silvius Leopold Weiß auf der Laute, Richter auf der Oboe, der guten Violoncellisten, Fagottisten, Waldhornisten und Kontraviolonisten ganz zu schweigen.
August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, ist in allen Belangen seiner Hofhaltung auf höchste Pracht und Qualität bedacht. Seine Hofkapelle, die er großzügig unterstützt, ist für ihn ein hervorragendes Mittel der Repräsentation.
Der König tat überdies auch alles, um den Künstlern seiner Kapelle Gelegenheit zu geben, sich zu vervollkommnen und auszubilden. So schickte er 1714, als der Kurprinz Friedrich August sich in Paris befand, den Kapellmeister Schmidt, den Geiger Pisendel und einige weitere Kapellmitglieder zu ihm, teils um dessen Gefolge zu verherrlichen, hauptsächlich aber, um die dortigen Künstler hören zu können. Namentlich erntete Pisendel den größten Beifall, und sein Ruf war bereits in diesem Jahre von Paris aus ein europäischer geworden, so dass er bald nach seiner Rückkehr eine Einladung nach Berlin erhielt, um sich daselbst vor dem König hören zu lassen.
Noch wichtiger als die Reisen nach Paris und Berlin jedoch ist für Johann Georg Pisendel ein knapp zweijähriger Studienaufenthalt in Italien. In Neapel, Rom, Florenz und Venedig trifft er auf zahlreiche stilprägende Musikerkollegen und beeindruckt umgekehrt die Italiener mit seinem Können.
Pisendel wurde in Venedig genötigt, bei einer Oper im Orchester zwischen zwei Akten ein Violinkonzert von Vivaldi zu spielen. Im letzten Satz fängt die Konzertstimme mit einem Solo an und hat eine lange Passage von 32. An dieser Stelle suchten die Herren, aus denen das Orchester bestand und die alle Italiener waren, durch Übereilung der Begleitung den Herrn Pisendel in Unordnung zu bringen. Er hingegen ließ sich durch ihr Eilen nicht im geringsten anfechten, sondern erhielt jene, die ihm eine Grube graben wollten, durch Stampfen mit den Füßen so feste im Takte, dass sie alle beschämt wurden.
Antonio Vivaldi, der überragende venezianische Geiger dieser Zeit, weiß dagegen sofort, was er an Pisendel hat. Er behandelt den Gast aus Dresden als Kollegen und Freund, vermittelt ihm Einblicke in seine instrumentale Kompositionspraxis und widmet ihm ganz persönlich eine beträchtliche Zahl von Konzerten.
Fatto per il maestro Pisendel.
Zurück in Dresden kann Johann Georg Pisendel seine auf den Reisen gewonnenen Erfahrungen gut gebrauchen. Gibt es doch in der Hofkapelle nicht selten Differenzen über die Vorrangstellung des französischen oder des italienischen Stils. Konzertmeister Jean-Baptiste Volumier setzt sich nachdrücklich für die ältere französische Spielweise nach dem Vorbild Lullys ein, die auch Kurfürst August der Starke bevorzugt. Immer stärker wird aber die Gruppe der italienischen Hofmusiker, darunter auch Francesco Maria Veracini, die auf die modernen Concerti setzen und in der Person des Kronprinzen Friedrich August einen einflussreichen Unterstützer haben. Johann Georg Pisendel lässt sich keiner Gruppe zuordnen und erweist sich vielmehr als integrative Kraft im Hoforchester. Mit diesen künstlerischen und zugleich auch sozialen Kompetenzen ist der nächste Schritt in seiner höfischen Karriere nur konsequent.
Nach dem am 7. Oktober 1728 erfolgten Ableben des Konzertmeisters Volumier bekam Pisendel die völlige Verwaltung aller Dienste desselben. Er hatte sowohl französische als auch italienische Musiken aufzuführen, und er tat es als ein Meister in beiden damals sehr voneinander verschiedenen Musikarten.
In den knapp 3 Jahrzehnten seines Dienstes als Konzertmeister gelingt es Pisendel, die Hofkapelle nicht nur qualitativ auf höchstem Niveau zu halten, sondern auch ein Orchesterrepertoire zu pflegen, das nicht einseitig orientiert ist, sondern im besten Sinne einen europäischen Stil repräsentiert. Johann Joachim Quanz, einst Schüler von Pisendel, bezeichnet diesen von Dresden ausgehenden Mittelweg als den vermischten Geschmack.
Ich hatte das Glück, mit dem in der Musik tief einsehenden Herrn Pisendel in Bekanntschaft zu geraten. Von diesem habe ich, was das Ausnehmen der Sätze und die Aufführung der Musik überhaupt betrifft, das meiste profitiert. Ich wurde von ihm aufgemuntert, ein Mehreres in der Setzkunst zu wagen. Sein Beispiel hat so tief bei mir Wurzel gefasset, dass ich nachher beständig den vermischten Geschmack in der Musik dem Nationalgeschmacke vorgezogen habe.
Gemessen an seinen vielen Dienstjahren als Konzertmeister und seinen zahlreichen musikalischen Aktivitäten ist die Anzahl der von Johann Georg Pisendel überlieferten Kompositionen sehr gering. Erhalten sind lediglich einige wenige Konzerte und Sonaten, in denen der Violinpart jeweils mit größter Kunstfertigkeit gestaltet ist. Johann Friedrich Agricola schreibt dazu:
Pisendel war in der Tat, aber mit Unrecht, zu furchtsam, vieles zu setzen und bekannt werden zu lassen. Er trauete sich in der Komposition selbst weniger zu, als er wirklich vermochte. Er war niemals mit seiner eigenen Arbeit zufrieden, sondern wollte sie immer noch verbessern. Ja, er arbeitete sie wohl mehr als einmal um. diese Vorsichtigkeit war wohl wirklich etwas übertrieben. Sie mag auch vielleicht eine Ursache sein, dass so wenig von seiner Arbeit bekannt geworden ist.
Der Mangel an Eigenkompositionen spricht also keineswegs gegen Pisendels Kreativität, sondern verweist im Gegenteil auf seine eigentliche Kernaufgabe. Pisendel versteht sich in erster Linie als Orchesterleiter und Erzieher. Mit großem Aufwand legt er eine riesige Notensammlung mit Instrumentalmusik an, die bis heute erhalten geblieben ist und einen Eindruck von der Vielgestalt des damals gespielten Repertoires gibt. Zugleich war Pisendel ein prägender Lehrer.
Jungen Leuten, welche besondere Fähigkeiten in der Musik hatten, war er ungemein geneigt, fortzuhelfen und ihre Bemühungen mit gutem Rate und Belehrungen zu unterstützen. So haben besonders die beiden Herren Graun und der Herr Quanz, solange sie in ihrer Jugend in Dresden gewesen sind, seiner Freundschaft und seiner Anweisung vieles zu danken.
Und schließlich hat Johann Georg Pisendel in der Dresdner Hofkapelle den Grundstein für moderne Proben und Aufführungsstandards gesetzt.
Er war einer der genauesten Anführer eines Orchesters, die man jemals gehabt hat. Wie vortrefflich zu seinen Zeiten das Dresdner Orchester in der Ausführung im Ganzen oder im Großen gewesen sei, wissen alle Kenner, welche es zu hören, das Vergnügen gehabt haben. Gute Gewohnheiten, wenn sie einmal fest eingewurzelt sind, vergehen nicht so leicht wieder. Gegen seine Kollegen erwies er sich, wo es ihm möglich war, immer als ein wahrer und tätiger Freund. Dafür wurde er auch von ihnen in hohem Grade geehret und geliebet.
Ein sächsischer Meistergeiger, Johann Georg Pisendel. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Bernhard Schrammeck. Es sprachen der Autor und Markus Hoffmann. Redaktion Bettina Schmidt.